herzlich willkommen bei den Filmfellers.
3 Jahrzehnte vor der Glotze.
Weißt du, was ich... Das hat gerade überhaupt nichts mit der heutigen Folge zu tun, aber was ich mal mit dir teilen wollte und vielleicht auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchte. Weißt du, früher, wenn wir so eine Folge angefangen haben, dann waren wir immer noch so, okay, jetzt kommt das, ja, so, okay, gut. Und dann hat es gestartet und man war am Anfang noch so ein bisschen so, okay, herzlich willkommen bei den Filmfellers, so. Und jetzt ist so, ja, da starten, alles klar, auf die drei. Ja, herzlich willkommen bei den Filmfellers. Man ist so voll so sofort so, es gibt überhaupt kein Warmwerden mehr oder sowas in der Art.
Ich finde, ja, sehe ich fast genauso wie du, also zu 80%, 90%, weil ich finde, sobald wir den Laptop aufgemacht haben, sollten wir sofort auf Play drücken, denn ich finde, es ist schon sehr viel nicht aufgenommen worden, was ich dachte so, okay, das ist eigentlich ziemlich ganz amüsant, cool, lustig, informativ. Okay, informativ ist es nicht. Vergiss es, es ist nicht informativ. Dafür stehen die Filmfälle jetzt wirklich nicht so. Ich kann euch ja nicht gleich belügen. Aber guck mal, jetzt wissen Sie ja gar nichts von meiner schwerwiegenden Verletzung, die ich jetzt hier
Stimmt. Also Dennis hat mir im Vorfeld noch erzählt, und dass er nur Minuten vor dieser Aufnahme ein schweres Schädeltrauma erlitten hat und blutüberströmt das Zimmer verlassen musste.
Ja, unterschätzt keine Dreijährige. Also nachdem ich hier noch jetzt hier kurz Blut gespuckt habe, bin ich jetzt bereit für diese Aufnahme und ich habe Bock drauf. Und bei mir ist aus irgendeinem Grund ein gelbes Ausrufezeichen zu sehen. Steht irgendwas mit niedriger Bildquadratenqualität, aber ich sag einfach mal, dieses Ausrufezeichen steht für Freude.
Ich sag's mal so, solange das Ausrufezeichen nur bei Discord ist und nicht im Audacity, dann haben wir nichts zu befürchten, denn dazu muss ich jetzt auch leider kommen. Wie ihr es vielleicht gemerkt habt, seitdem Alex ein Teil der Filmfellers ist, das ist ja mittlerweile auch schon, glaube ich, fast 2 Jahre her, haben wir es wirklich immer geschafft. Wir haben es immer geschafft, den 2-Wochen-Rhythmus einzuhalten. Diese Folge hörte ich jetzt erst nach 3 Wochen. Und das hat einen Grund, es liegt an einer Person, und das muss ich leider sagen, das bin ich. Ja, denn wir haben zu dritt, Alex, Dennis und ich, haben bereits die 2. Folge von unserem Turnier aufgenommen gehabt. Und die Aufnahmen von Dennis und Alex sind auch da. Lediglich meine war nicht ganz da. Jedenfalls nur so bruchstückhaft. Ich glaube, die letzten 20 Minuten sind da, die ersten 1 Stunde und 10 nicht. Und das ist halt, es ist an meinem Programm geschuldet, das ist die Fehler, die ich schon öfters hatte, aber ich habe ihn nicht für voll genommen. Das nehme ich auf meine Kappe. Deswegen hoffe ich, ihr hört jetzt diese Folge. Und wir überlegen noch, wie wir den 2. Part der Turnierfolge nachrechnen werden. Wahrscheinlich werden wir ihn neu aufnehmen müssen. Ich überlege immer noch, ob wir vielleicht irgendwie an dem System dann ein bisschen was ändern, dass wir nicht einfach nochmal genau dasselbe erzählen, wie wir es eigentlich schon mal erzählt haben. Aber das werden wir nochmal schauen.
Das wird dann hoffentlich... Ich finde es lustig, dass gerade wir, also ich habe es ja immer noch nicht geschafft, mir so einen Schallschutz zu geben. Ihr hört mich wieder sehr hallig im Murphys Eck und beziehungsweise habt ihr vielleicht seltener Alexanders Stuhl gehört, weil Benny gewisse Dateien durch ChatGPT oder andere KIs durchgejagt hat, damit diese Störgeräusche weg sind. Und trotzdem, am Ende hatten wir unsere Dateien und jetzt, dass gerade du deine Datei hier vermisst. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin einfach nur saufroh, dass ich es nicht war und ich glaube, ich spreche ja auch für Alex.
Wie gesagt, das jetzt hier auch, das müssen wir auch noch dazu sagen, diese Aufnahme hier, die erfolgt mehr als spontan. Also jetzt haben wir so vor 10 Minuten hatten wir eigentlich noch nicht damit gerechnet, dass wir heute aufnehmen.
Wir gehen schlafen, wir gehen ins Bett, wir lassen es Mittwoch machen. Nee, Donnerstag, lass heute machen.
Und deswegen haben wir eigentlich auch noch kein Thema. Ich habe jetzt noch ein bisschen was aus den Fingern gezogen, aber ich dachte mir jetzt gerade so, bevor wir da jetzt hinkommen, wollen wir vielleicht nochmal so den üblichen Weg gehen. Hast du irgendwas, was du zuletzt gesehen hast?
Auf jeden Fall. Also ich habe wirklich gestern Juror Nummer 2, Juro 2, weiß ich, wie der Titel ist.
Den habe ich auch vor ein paar Tagen erst gesehen.
Ja, dann hast du denselben Streaming-Anbieter dir reingezeckt. Ja, um was geht's? Ganz kurz, ein werdender Vater wird als Jurymitglied. Gerichtsverhandlung geht um einen Mord, dass ein Mann seine Freundin umgebracht haben soll. Und ich kann es spoilern, weil das ist der Grundtenor dieser Geschichte. Das steht auch auf jedem Kinoplakat drauf. Der Juror hat wohl was mit diesem Mord zu tun. Und dann ist es halt ist dieser Film basierend auf Gewissensfrage, hat natürlich auch so ganz viele die 12 Geschworenen-Vibes, weil es halt darum geht, ne? Ich will dir nicht so viel verraten. Ich muss sagen, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zur Story noch was erzählen. Ich muss sagen, ich wäre damals fast ins Kino gegangen. Ich bin froh, dass ich es nicht getan habe, weil ich finde den Film jetzt nicht wirklich stark. Ich fand ihn irgendwie schauspielerisch, fand ich den irgendwie morgs, obwohl da viele gute Schauspieler und Schauspielerinnen mitgespielt haben. Der hat mich nicht gefesselt, dieser Film. Die Charaktere haben mich nicht gecatcht.
Ja, bei mir ist es so, also man kann, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst mit dem Film. Also Nicholas Holt spielt diesen Juror Number 2, der...
Ja, das ist der Junge Jahren, aus About a Boy.
Ja, und der gefühlt ja auch in den letzten 3 Jahren irgendwie gefühlt im zweiten Film auftaucht. Mit einem anderen Schauspieler ist der Film übrigens auch noch, der immer in jedem zweiten Film auftaucht, nämlich J.K. Simmons. Und ja, ich muss auch sagen, ich muss sogar witzigerweise sagen, das finde ich ganz witzig, dass du das jetzt so sagst, weil ich habe irgendwie so mittendrin so nach 40 Minuten oder sowas, habe ich einem anderen Kumpel geschrieben, so von wegen so, ach ja, der scheint doch ganz solide zu sein, der holt mich ab, da war ich noch relativ optimistisch so gegenüber. Ich muss aber sagen, dass ich dann irgendwie so die letzte Stunde relativ, also ich bin ja, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ich bin ja gar nicht mal ein großer Feind irgendwie von schönen Slowburner-Filmen oder sowas. Ich habe nichts dagegen, wenn der Film langsam erzählt wird, wenn er irgendwie jetzt vielleicht auch nicht so den großen Story-Unterbau hat und
wir,
sowas. Benny,
das wissen wir, du hast ja schon viele Filme reingebracht, da war das Thema Geschwindigkeit überhaupt kein kleiner Bruchteil eines Films bei deinen, die musste gucken, diese Filme, aber...
Aber ich muss halt sagen, also hier war, es war eigentlich noch nicht mal hier die Geschwindigkeit das Problem. Für mich war es so ein bisschen das Problem so, und deswegen habe ich das auch gesagt, so in der ersten Stunde hatte ich weniger Probleme mit dem Film. Ich finde halt so der, ja, natürlich erzählt er seine Geschichte irgendwie zu Ende und wahrscheinlich kann man jetzt einfach sagen, das ist persönliches Empfinden, aber ich finde halt, der kommt halt auch nicht wirklich zu irgendeinem Punkt am Ende. Der verpufft am Ende irgendwie so und das hat mich dann am Ende auch irgendwie gestört. Das ist irgendwie so, wenn es wenigstens in irgendeine Richtung entwickeln würde, aber irgendwie entwickelt sich zu nichts und dann ist zu Ende. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen so, joa, ich weiß nicht, ob ich mir die geben muss. Und dafür war der dann auch vorher einfach nicht so gut genug, dass er mich dann größtenteils abgeholt hat.
Also ich muss sagen, bei dem Film war mega dumme Arbeit von der Staatsanwältin, viel zu schlechte Arbeit von dem Pflichtverteidiger, aber es wurde ja erklärt, warum der Pflichtverteidiger schlecht ist. Die Motivationsschübe der Staatsanwältin war für mich so hereingedrückt. Ja, sie macht das, weil sie Oberstaatsanwältin werden möchte. Und was du sagst am Ende, so ein wichtiger Punkt war einfach so, wo man denkt, okay, jetzt kann es richtig spannend werden. Wie wird es nochmal gedreht? Urteilsverkündung. Und ich denke mir so, wie, jetzt haben sich die Geschworenen doch geeinigt? Das hat man gar nicht gesehen. Also das, was dem Film die 12 Geschworenen ausgemacht hat, hat daher komplett gefehlt. Und daher sehr, sehr schwach. Also nicht sehr, sehr schwach, schwacher Film.
Ja, genau, deswegen, also ich fand ihn, wie gesagt, in der ersten Stunde noch so relativ solide, aber dann hinten raus hat er mich dann doch so verloren. Und ich fand ihn halt aber auch nie wirklich mehr als solide, das kommt auch noch dazu. Hätte ich in der ersten Stunde noch irgendwie so richtig, richtig gut gefunden, das wäre vielleicht noch was anderes gewesen, aber auch da war er halt nur solide und später raus fand ich ihn halt nicht so. Ist halt schade, dass es ja wahrscheinlich der letzte Film von Clint Eastwood bleiben wird. Ich meine, wie alt ist der Mann? 93, 94? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der noch einen Film machen, also Regie führen wird, aber wer weiß. Das hat man sicherlich bei seinen letzten 3 Filmen auch schon gesagt.
Aber ich habe einen Film. Hast du noch einen Film?
Ich habe auf jeden Fall auch ihn zuletzt gesehen, ja. Aber du kannst gerne noch was erwähnen, wenn du möchtest.
Gut, das kommt jetzt leider auch ein bisschen spät, bis die Aufnahme draußen ist. Und ich habe mich nicht vorbereitet auf dieses. Ich erzähle jetzt von diesem Film, aber ich muss es jetzt nochmal kurz loswerden. Die Leute, die auf dem Insta aktiv sind, haben gesehen, dass ich den Film eventuell mochte. Und zwar 28 Years Later. Ich war ja dann. Ich musste alleine da rein, ich musste diesen Film unbedingt schnell sehen und deswegen habe ich mich dann für entschieden, alleine da mal rein zu spazieren. Und was soll ich sagen, Benny? Oder Leute da draußen, es ist für mich der Film des Jahres. Es ist einfach so ein wunderschöner, grausamer Film. Zur Story, ihr kennt 28 Weeks Later, der Film knüpft da so ein bisschen an 28 Days Later. Am Anfang wird es halt so erzählt, was los ist überhaupt. Er nimmt so ein bisschen die Story aus 28 Weeks Later, das Ende heraus. Wenn man reinkommt in den Film und die Geschichte kennt, dann verstehe ich, was ich meine. Ich war drinne und ich mochte, wie bei einem anderen Film, wie ich es schon erzählt habe, für mich sind die Charaktere immer ganz wichtig. Und in diese Charaktere konnte man sich gleich hineinversetzen. Diese Stimmung war geil. Die Musik Und jetzt weiß ich auch endlich, wo, dieser Trailer, weißt du noch, als ich von diesem Trailer erzählt habe, und ich so, was ist denn das für ein Lied? Dieses Lied fesselt einen immer so sehr.
Ja, also ich weiß es, aber ich weiß nicht, welches Lied das ist.
Und im Endeffekt heißt es Boots, Boots, Boots. Und es ist keine Radioquelle, keine Signal, wo diese Ortschaft da ist, keine Koordinatensystem. Nein, es ist einfach so, es wird auch noch bildlich, nochmal visuell dargestellt, wie sich halt so England über all die Jahre verteidigt hat. So, und die Zombie-Apokalypse, also 28 Years Later, spielt so wie die anderen Filme auch in England wieder, Großbritannien. Und ja, dieser Film hat auch noch viele kleine politische, kleine Zwinkereien, was ich auch sehr amüsant finde. Ich sage nur Brexit. In Mitte des Films kam dann auch wieder mein persönliches kleines Highlight heraus. Ralph Fiennes spielt mit. Ich wusste gar nicht, dass der mitspielt.
Ich weiß gar nicht, ich habe von... Also ich habe, jetzt, ich kann auch sein, dass es ein kleiner Spoiler ist, aber ich habe es auch schon von anderen Leuten gehört, die den Film besprochen haben. Weil ich bin ja der, ich weiß, du findest ihn sehr gut, ich habe auch ein paar andere Stimmen, die finden ihn sehr gut. Ich habe aber auch ein paar Stimmen gehört, die fanden ihn eher so mittelmäßig oder eher ins andere Richtung.
Oder Feind oder den Film?
Den Film tatsächlich. Aber genau, was ich wirklich unisono gehört habe, ist, dass Ralph Fiennes so eins der Höhepunkte des Films ist.
Definitiv. Also vielleicht ist es da der Punkt, wo der Film sich so ein bisschen rausnimmt. Also du hattest in dem Film, wo der Junge und der Mann, das haben wir ja im Trailer gesehen, also sein Vater, hinausgeht. Boah, und man kennt neue Zombies, lernt man kennen, sehr abgefahrene Viecher. Und der Part mit Ralph Fiennes ist zwar ein bisschen ruhiger, aber trotzdem interessant. Ne? Da kommt mir so ein bisschen vor wie Colonel Custer, Apocalypse Now, im Herz der Finsternis. Und irgendwas will ich sagen zu 28 Years Later, das ist mir leider entfallen, vielleicht komme ich noch drauf. Also was ich sagen muss, ich würde den Film sogar noch mal ein zweites Mal sehen, es ist der Film des Jahres, die Musik ist großartig, ach so, genau, das war ein Part, noch mal in Gefühlszeit, mich so ein bisschen reinzubringen. Das Bild ist ja doch so ein bisschen anders als wie bei anderen Hochglanz-Horrorfilmen oder Zombie-Filme. Lassen wir es erstmal stehen, dass es einfach Zombies sind, ist egal. Und dann ist mir wieder eingefallen, ja, es ist 28 Days oder Years oder Weeks und es ist ein englischer Film. Sprich, diese Kameraperspektive, diese Kameraqualität, sage ich mal, diese Art zu filmen ist anders. Und es war für mich die ersten Momente so ein bisschen, okay, ich muss mich jetzt wieder dran gewöhnen. Aber ich hatte mega Bock drauf. Aber eine Sache muss ich sagen, der Film war gruselig, der sah cool aus, ich hab's gemocht. Aber die Stelle am Anfang, den ihr auch am Trailer seht, die Szene mit den Teletubbies, da musste ich so hart schlucken, das war einfach so unangenehm, seit ich Vater bin, ich muss immer wieder erwähnen, weil es irgendwie mir auf dem Herzen liegt, der Film ist hart. Und da sterben ja nicht nur Erwachsene. Und ich muss
halt dann so ist.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Benny. Ich kann es echt, das ist für mich ganz schwer zu ertragen. Ich kann es nicht erklären, es ist halt so. Wenn ich so heulende, angsterfüllte Kinder sehe und dann sieht man so, okay, zu Recht, oh mein Gott, Alter, krieg ich schon wieder Gänsehaut. Naja.
Ich kann es nachvollziehen. Also ich glaube, ich habe das immer noch nicht so ganz krass wie andere Eltern, aber ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, witzigerweise, weil wir gerade bei einem fiktiven Produkt aus Großbritannien sind, wobei der es bei mir leider nicht wirklich fiktiv ist, sondern wirklich passiert ist. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. In der zweiten Staffel The Crown gibt es, und das wusste ich nicht von diesem Unglück, da kommt auf jeden Fall ein Unglück vor, wird beschrieben, was mal in Wales stattfand. Und als Vater, so sieht man das, und denkt man sich so, wow. Da hat es mich damals richtig erwischt. Das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, so, oh, Vater, als Vater sowas zu sehen, ist wirklich, wirklich hart dann irgendwie so. Und ich hatte jetzt 28 Years Later noch nicht gesehen, ich werde die mir sicherlich noch angucken, aber dann bin ich da auf jeden Fall schon noch gespannt drauf.
Ist am Anfang, geht schnell vorbei und dann kommst du in diese wunderbare Welt hinein. Wirklich. So muss ein Film sein.
So, mein zuletzt gesehen, wir bleiben nicht auf der Insel, aber wir gehen rüber auf eine andere britische Insel, nämlich nach Irland. Da ist mein zuletzt gesehen her. Und zwar habe ich mir, dieses Jahr ist ja irgendwie so ein bisschen das Jahr der Musiker-Biopics, die mal ein bisschen was Neues versuchen. Es kam ja schon Better Man mit das Robbie Williams-Ding, wo er so gesehen von einem Affen gespielt wurde. Dann gab es den Bob Dylan, der ist halt mehr so relativ Standard, da ist jetzt nicht dieses außergewöhnliche Ding drin. Und dann kam dieses Jahr auch noch Kneecap. Und den hatte ich jetzt letztens gesehen über das irische, ja, Party-Hip-Hop-Trio. Zwei Rapper, ein alter Lehrer, der dann irgendwie den DJ macht. Und du, Nick, hast du den auch schon gesehen?
Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ich überlege gerade, ob das irgendwie so die Beastie Boys der Insel sind oder so.
Also genau, das ist ja so, dass die rappen ja auf Altirisch tatsächlich, eine Sprache, die auch in Irland langsam ausstirbt. Und die können das halt alle noch. Der eine kann es, weil er irgendwie der Sohn ist von so einem alten irischen Terroristen. Und der Lehrer kann es halt, weil er Lehrer ist und irgendwie in so einer Gruppe ist, die das dann irgendwie bewahren will, diese Sprache. Und die sind halt alle so. Und das ist halt, wie ich es gerade schon sagte, die werden halt gespielt von der echten Kombi, Kneecap. Also das sind die drei echten, der Lehrer und die beiden jungen Rapper. Das sind die, die halt auch wirklich halt die Band sind. Und die auch zuletzt auch mal hier und da auch so ein bisschen durch so ein paar... Ich will jetzt nicht sagen, so wie hießen die jetzt hier mit Bob Vilan bei dem Glastonbury in England, so auch durch solche ähnlichen Sachen auch schon aufgefallen sind tatsächlich, aber dann tatsächlich mehr so britannienfeindlich. Und das behandelt auch der Film immer so ein bisschen so, und das ist halt so, es ist halt einfach echt so irische Kids auf Drogen mit komischen Auseinandersetzungen, ein paar Sachen denkst du dir so, ist das wahr? Mit dem Vater, der dann ein paar andere, also der Vater wird gespielt übrigens von Michael Fassbender, ist so eigentlich auch der einzige, etwas bekanntere Schauspieler in dem Film. Boah. Der kommt aber gefühlt auch nur 3 Szenen vor. Und, also das ist irgendwie ein weirdes Musiker-Biopic, und ich kannte die halt auch vorher nicht. Ich muss sagen, die Songs sind da schon recht eingängig, obwohl man natürlich nichts versteht von diesem Altirisch. Da kannst du mir auch sonst, also wenn du mir irgendwie erklären würdest, das klingt irgendwie nach Englisch. Nein, tut es nicht. Es ist nicht Englisch wirklich. Es ist irgendwie sowas ganz Eigensinniges, und das, nur das Fucking, das nehmen sie immer noch rein aus der englischen Sprache ins Irische. Das erkennt man dann immer ganz gut raus.
Ihr könnt sie sehen am 3.9. in Hamburg.
Oh, krass.
Angeblich.
Okay.
Aber ich musste auch ein bisschen, deswegen ein bisschen abgelenkt, ich musste googeln, warum die so heißen. Jetzt habe ich es rausgefunden.
Der Kneecapping, ne? So mit Waffen in die Kniescheiben schießen, oder nicht?
Ja, genau. Du kennst dich aus mit der IR.
Also den Begriff Kneecapping kenne ich tatsächlich noch aus einer anderen Serie, Person of Interest. Da war das auch mal ganz gern gemacht. Auf jeden Fall, ja, und ich hatte schon Spaß. Ich glaube, ich war ein bisschen zu sehr, weil ich so viele positive Stimmen über den Film gehört habe, die den echt so schon so richtig, richtig hoch gehypt haben. So geil fand ich den, glaube ich, auch nicht. Ich hatte trotzdem eine gute Zeit mit dem Film, und ich würde den auch absolut weiterempfehlen, weil er halt mal ein bisschen was anderes ist so als Musiker-Biopic. Nicht nur, weil die Musik mal was anderes ist als so in anderen Musiker-Biopics, sondern auch, weil der Film auch so, der ist halt, weißt du, die koksen sich da halt mit ihrem Lehrer da schön einen rein vor den Auftritten und sowas, und oder nehmen da noch irgendwelche anderen Drogen, und das ist halt einfach so, ne? Das wird da auch nicht irgendwie schlecht geredet oder so, das ist halt einfach der Lifestyle von denen so. Der ist schon einfach ein bisschen was Besonderes, und der ist auch sehr, sehr, ich sag mal so, sehr, sehr cocky erzählt und sowas, wie er dann erzählt, dass er da, ja, wie er dann so Frauen aufreißt und sowas. Das ist schon alles sehr, 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 sehr frei von der Leber. Du weißt halt vor allen Dingen hier nicht so, wie viel ist da wirklich Biopic und wie viel denken die sich hier gerade aus, weil die es einfach alles sowieso alles nicht so ernst nehmen und so.
Unzuverlässiger Erzähler.
Genau, und ich meine, das wird jetzt noch nicht aufgelöst, aber das kommt ja natürlich automatisch beim Zuschauer. Vor allem, wenn du weißt, dass die ja von sich selber gespielt werden und so. Und aber die, okay, sagen wir mal so, die zeigen sich nicht gerade im besten Licht. Und wie das dann halt wirklich mit der IAA ist, das weißt du halt auch nicht so. Aber es ist auf jeden Fall ein unterhaltsames Stück Kino. Und ich gucke mir lieber so einen an oder so einen Better Man, als dann halt den tausendsten Like a Complete Unknown wie den Bob Dylan Film, der dieses Jahr kam, weil der war halt wirklich absolut Standard.
Ich hab's absolut nicht verstanden. Also, der hat mich überhaupt nicht gecatcht. Irgendwie. Also ich habe ihn nicht gesehen, und ich meine mit Catch, dass ich irgendwie da reingehen soll oder mir ihn angucken soll, weil es ist wieder eine kleine Geschichte. Oh, ich denke mir so, es ist Langeweile, einfach nur pure Langeweile. Wenn ich das lese, dann sehe ich nur Langeweile. Wirklich.
Gut, und dann würde ich sagen, ich habe es ja schon gesagt, wir haben das hier relativ kurzfristig anberäumt. Ich dachte mir so, ich habe sogar witzigerweise Dennis noch geschrieben, es sei denn, wir machen jetzt irgendwie schnell noch irgendeinen Quatsch. Und dann meinte ich nur zu ihm so, ach komm, online, wir machen jetzt irgendeinen Quatsch. Ich habe mir gerade einen Quatsch ausgedacht. Und dazu würde ich sagen, kommen wir jetzt. Ich meine, wir hatten es ja schon häufiger. Wir haben ja häufiger mal irgendwelche Listen durchgenommen und so. Ich bin ja ein ganz großer Fan von und sowas. Aber ich habe jetzt ja auch nicht so gefunden, so wirklich. Also auf die Schnelle, weil wir ja, wie gesagt, vorhin noch drüber geredet haben, was könnte man heute so machen. Und dann bin ich irgendwie auf Ranker gelandet. Kennst du Ranker?
Ich kenne Rotten.com. Yes!
Flashbacks von vor 25 Jahren kommen auf.
Gibt's die Seite noch?
Das glaube ich nicht.
Erzähl mal, und ich gucke so lange drauf.
Ja, und Ranker kenne ich, bestimmt einige von euch Zuhörenden auch. Das ist halt im Endeffekt so eine Seite, da werden so, ja, da gibt es einfach gefühlt eine Milliardenlisten. Also wirklich, irgendwie, ich sag mal so, die besten Bücher von Stephen King, in denen es um Schriftsteller geht. Und dann können die Leute abstimmen, welches Buch höher, tiefer ist und sonst was. Es gibt so Filme, mit Serien, mit Büchern, mit allem möglichen, sogar mit politischen Kram, mit allem möglichen. Und da bin ich dann natürlich vorhin drauf gelandet, als ich dann so Listen gesucht habe. Ich meine, ich kenne diese Seite auch, aber ich habe mich jetzt nie so wirklich viel mit der beschäftigt, weil ich das mal, weil die Listen sind auch manchmal ein bisschen strange, wie die Leute abstimmen, weil das hier dann wirklich einfach nur von den Leuten im Internet abgestimmt wird.
Aber die Leute im Internet sind immer vertrauenswürdig, Benjamin. Ich bitte dich, was hast du gegen die?
Und ich meine, und ich dachte jetzt einfach so, ey, weil wir haben jetzt eh nicht so, nicht irgendwie so ein Thema, lass uns doch einfach irgendeinen Quatsch machen. Und dann bin ich halt jetzt auf Ranker gelandet und ich dachte mir so, weißt du was, ich klicke jetzt hier einfach irgendwelche total dulli Listen an und du tippst mir mal einfach, weil ich jetzt hier natürlich dann mal mit der Liste bin, und du tippst mir jetzt einfach mal, welche Filme da vorkommen. Und am Ende sage ich dir, welche dann da wirklich vorkommen. Und einfach nur mal so, einfach mal so probieren. Wenn es nicht klappt, dann klappt's nicht. Ansonsten ist das hier ein bisschen Geschacher mit Ranker. Keine Ahnung.
Okay, also bevor wir soweit, also bevor wir damit starten und sich Benni so ein bisschen dahin vorbereitet, rotten.com gibt's nicht mehr.
Wundert mich jetzt.
Und ja, das ist die verdammte Zensur, ey. American Party muss wieder an den Start kommen. Weißt du, was mir gerade einfällt, wo wir damals noch bei dir waren, du warst irgendwie der Erste mit dem Internet, irgendwie in unserem Freundeskreis, da haben wir uns, wir waren damals sogar Listenfans, da haben wir uns Listen angeschaut, wo ich dann später gemerkt habe, von wegen eigentlich total dämlich, auf, war das Amazon, ja, ich glaube Amazon gab es schon, von Leuten, die so Filmlisten selber erstellt haben oder DVDs sich Einkaufslisten gestellt haben. Und zwar nicht immer dieselben, ne, weil wir haben dieselben Filme angeklickt und dann hat der User oder der Benutzer immer dieselben Filme auch. Goodfellas, Pate, Casino. Aber wir fanden es damals sogar total spannend, weil es die anderen Listen ja noch nicht gab. Aber es war sinnlos. Von irgendwelchen es war sinnlos. Komischen alten Männern wahrscheinlich, deren Filmlisten uns angeschaut. Ich wollte sie nicht in echt sehen.
Weißt du was, ich habe jetzt hier einfach das erste Dumme angeklickt, was ich gefunden habe. Ey, da sind sogar 1, 2, 3 Filme drin, die ganz cool sind. Also, Dennis, tipp mir doch mal. Es sind ja hier jetzt, glaube ich, viel mehr Filme. Es sind irgendwie die Top 20, nee, Top 26 hier auf der ersten Seite. Aber tipp mir doch mal, was sind denn laut den Ranker-Usern, immer die einfach für jede Filme abstimmen, die Top 10 besten Horrorfilme, in denen es um Zeitreisen geht? Also, das war das Erste, was mir dann gezeigt wurde.
Event Horizon?
Platz 1 mit dem ersten Versuch.
Weil
Event Horizon, das ist glaube ich auch der einfach der einzig gute Film von, ist das hier Paul W.S. Anderson, ne, dem Resident Evil Macher und dem, was der sonst noch alles gemacht hat.
Und komischerweise habe ich echt viele Resident Evil Filme gesehen, aber da gibt es keine Zeitreisen, deswegen können diese Filme jetzt in diese Liste nicht reinkommen. Horrorfilme mit Zeitreisen.
Das Butterfly Effect. Gar nicht so viel, ne?
Nee, Butterfly Effect ist ein Drama.
Ja, genau. Ich muss auch sagen, hier sind auch einige Filme drin, die sehe ich jetzt nicht unbedingt als krasse Horrorfilme. Wir können ja mal durchgehen. Wenn du jetzt auch nicht mehr kommst, ist das nicht schlimm. Ich finde das einfach mal witzig, was du dazu sagst. Okay, 10 ist Time Crimes. Den habe ich gesehen. Das ist ein spanischer Film. Ich weiß jetzt nicht, ob du den kennst.
Raus.
Okay. 9 ist The Jacket, anscheinend mit Adrian Brody. Pff, keine Ahnung. Kenne ich nicht. Dann kommen wir Devil's Pass. Okay, das ist einfach keine gute Liste, die ich mir rausgesucht habe. Devil's Pass auf 8, 7, John Dies at the End. Sagt mir 6, Coherence. Den habe ich hier schon mal bei den Filmfellers reingebracht, tatsächlich. Weil ich den auch sehr, sehr gut finde. Sehe ich jetzt aber auch nicht als krassen Horrorfilm an. Das ist halt mehr so ein Suspense-Thriller.
Was ist denn das? Da wo sie ihre Doppelgänger sehen?
Da, wo sie in einem Haus sich eigentlich so zum Abendessen treffen und genau, dann irgendwie passiert was. Und dann gehen sie raus und dann sehen sie plötzlich dasselbe Haus ganz, ganz oft und sowas. Und das, ich finde den super. Das ist ein ganz toller Film. Ich finde es auch cool, dass er hier vorkommt. Da haben die Leute schon noch ein bisschen Geschmack, aber ja, so richtige Horrorfilme ist er nicht. 5, auch witzig, kennst du den Film The Final Girls?
Nicht den Film. Nein,
kenne ich nicht. Das ist so eine Horrorkomödie, weil die eigentlich ja sagen, so von so einem Mädel, die ihre Mutter ist schon verstorben, die war aber früher mal Schauspielerin und dann reist sie irgendwie in einen Film zurück, wo ihre Mutter damals mitgespielt hat. Gespielt von der jungen Thaisa Farmiga, also von der kleinen Schwester von Vera Farmiga und die Mutter wird, glaube ich, gespielt von Madeline Ackerman.
Gottes Willen.
Ich mochte den ja.
Alex, die Nachbarn sagen, die Namen sagen mir gar nichts. Also Final Girls weiß man ja, es ist ja eigentlich hier das letzte Mädel, was bei einem
genau, Film genau, das, darum, das ist ja genau, darum geht's ja auch tatsächlich. Dann ist es ja auch der namensgebende Sinn dahinter. So, und ich glaube halt also auch die ersten, also eins weißt du ja eh schon, aber 4, 3, 2. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie unterhaltsam das hier für euch ist, aber ich dachte mir, ich unterhalte mich jetzt einfach ein bisschen mit Dennis hier rüber, deswegen finde ich sonst witzig eigentlich. Auf Platz 4, und das ist auch eine Empfehlung von mir an dich, falls du ihn noch nicht gesehen hast, und vor allen Dingen auch an unsere Zuschauer, weil das wirklich mal ein etwas anderer Film ist. Es geht um den Film Triangle. Sagt der dir was?
Auch nicht, nein.
Es geht um ein Mädel, die fährt dann halt irgendwie, oder die, ich weiß nicht, die ist irgendwie mit Freunden unterwegs, ich weiß nicht mehr genau, wie der Anfang war, und plötzlich finden die sich irgendwie auf einem verlassenen Schiff wieder. Und da passieren irgendwie merkwürdige Sachen. Triangle heißt der, und ich weiß nicht, warum Schifffilme, wir hatten uns letztes auch mal Triangle of Sadness, warum Schifffilme irgendwas mit Triangle immer drin haben müssen. Aber Triangle ist auf jeden Fall eine Empfehlung für mich, aber das ist, man merkt halt, der Film hat nicht großes Budget. Das war ein relativ günstiger Film, aber der, ich finde, das ist auch so ein Film, der taucht immer mal wieder hier und da auf. Irgendwie dann hörst du mal wieder so ein, oh, habt ihr Triangle gesehen? Triangle ist echt super. Und das ist so ein Film, den haben wir auch wenig gesehen, aber der ist halt auch wirklich, der ist was Eigenes. Ich will nicht unbedingt sagen, dass er so super ist, aber er ist auf jeden Fall eigen. Ja, und Platz 3 und Platz 2 ist dasselbe, was ich schon mal anderen gesagt habe. Platz 3 und Platz 2 sind für mich keine reinen Horrorfilme. Platz 2 könnte es vielleicht mit ein bisschen Hilfe noch kommen. Platz 3 ist Donnie Darko.
Muss ich sagen, habe ich noch nicht geguckt.
Ah, okay. Und auf Platz 2 kann ich dir sagen, es gab davor, das ist der dritte Teil einer Reihe, Platz 3. Und das ist der lustigste Film der Reihe. Der erste war ein bisschen lustig, der zweite war lustiger.
Ach so, ja, das ist aber kein Horrorfilm für mich.
Genau.
Ja, Armee der Finsternis. So.
Genau, Platz 2 ist nämlich Armee der Finsternis. Aber weißt du was? Oh, ich sehe rechts noch, werden mir so Listen vorgeschlagen, Dennis. Und ich weiß ja, es gab früher eine Serie, die haben wir beide sehr, sehr geliebt.
Lost.
Das ist gut. Dann sag mir doch mal, Dennis, was sind denn laut Ranker die 10 beliebtesten Lost-Charaktere?
Die beliebtesten Lost-Charaktere? Ja. Wie soll ich denn starten? Soll ich gleich Platz 1 sagen, oder?
Ja, sag mal Platz 1.
Desmond.
Richtig.
Platz 1 kann ich. Desmond, ja, das ist natürlich total wie, also man kennt es noch von anderen Serien oder Filmen, es gab immer so eine Charaktere, so eine falsche Hauptrolle, die mit in der Serie nochmal reinkam. Und das war Desmond, aber bei Desmond haben die es richtig geschafft, das war echt so eine richtig sympathische Socke. Andere Charaktere waren immer sehr viel anstrengender, er war eine Charaktere, die eigentlich durchweg nicht anstrengend war. Und er hatte eine Background-Story, die echt das Herz zumindest berührt hat. Die hatten einmal, er hatte das Lost, den Lost-Moment mit Penny.
Ja, absolut.
Auf jeden Einer Fall. Einer der Top 5.
Die Konstante, ja.
So, und 10 darf ich nennen? Okay, dann sage ich noch Charlie.
Charlie ist auf Platz 10, hat es noch gerade reingeschafft.
Ach, Platz 10 ist er nur, okay.
Aber ich muss dann auch sagen, hier sind doch so 1, 2, 3 Wahlen dabei, die ich nicht ganz so verstehen kann, aber okay.
Ist Christian Shepherd mit dabei? Den fand ich nämlich cool.
Nein, der ist nicht dabei. Ich kann mal gucken, ob er da noch irgendwie noch zu finden ist, aber der ist nicht weit oben zu finden, nein.
Ja, ich muss sagen, bei 10 Rollen finde ich das okay. Sawyer ist Platz 4, denke ich mal. Sawyer ist auf Platz 2. 2 sogar.
Ja.
Dann hier die Hauptcharaktere.
Ist nicht dabei, Jack.
Jack ist nicht dabei? Oh Gott sei Dank, der war immer anstrengend. Und ich hoffe, Kate ist auch nicht dabei.
Kate ist auch nicht in den Top 10, nein.
Okay, dann ist wahrscheinlich, weil ganz viele Mädels die toll fanden, Claire dabei.
Auch nicht dabei, nein.
Okay, dann bin ich schlecht, dann habe ich mich, glaube ich, jetzt disqualifiziert.
Okay, dann können wir einfach mal durchgehen. Ich finde, also einmal ein Paar ist noch dabei auf den Plätzen 9 und 6.
Ja, Chun und Ying.
Ach, genau.
Ich habe es richtig Chin ausgesprochen.
Und Sun, genau. Auf Platz 8 würdest du wahrscheinlich im Leben nicht drauf kommen, ist Mr. Echo. Und auf Platz 7 würdest du noch weniger drauf kommen als auf Mr. Echo. Auf Platz 7 ist nämlich Vincent.
Ist das der Hund?
Ja.
Das war der Hund.
Ja. Aber ich sag mal so, Platz 5, 4 und 3 sind dann doch relativ offensichtlich. Platz 5 ist Said, Locke. Platz 4 ist John Locke und Platz 3 ist Hurley.
Ja, Hurley, gut. Aber Desmond ist, also Liste, wo man sich streiten kann, aber Desmond ist klar gewesen.
Absolut. Das muss ich auch sagen, das ist halt einfach so. Weißt du was, ich klicke hier einfach wahllos, gibt es irgendwie so einen Zufallsknopf. Jetzt habe ich ja auch so ein gelbes Ausrufezeichen gehabt. Hörst du mich noch?
Ich höre dich noch, ja. Ich okay. Sehe dich aber leider nicht mehr.
Ich hoffe mal, das Bild kommt einfach gleich wieder zurück.
Jo.
Was haben wir noch so? Oh, das ist auch interessant. Underrated Sci-Fi-Movies, also hier, der Titel ist hier auf Englisch, deswegen Underrated Sci-Fi-Movies, where it's best going in blind, also Underrated Sci-Fi-Movies, von denen man am besten vorher nichts wissen sollte.
Also mit so einem großen Aha-Moment.
Wahrscheinlich, ja. Vielleicht kommst du ja auf 1, 2. Ja, doch, auf 1, 2 kann man kommen.
Also ich würde blind wieder auf Event Horizon wieder stoßen.
Ja, tatsächlich, auf Platz 4.
Ja.
Du hast vorhin schon einen Film von Danny Boyle erwähnt. Der hat noch einen anderen, der ist hier auf der Liste.
Ja, oh Gott. Den habe ich erwähnt. Also Danny Boyle habe ich nur erwähnt.
Danny Boyle mit 28 Years Later, genau.
Ja, Sunshine dann, ne?
Genau, Sunshine ist auf der 5. Den Sunshine ist auch so ein Film, ich glaube, den muss ich mir nochmal angucken. Sunshine ist so einer, ich fand ihn damals geil, aber ja. Ich glaube, wie viele anderen auch, hat mich das Ende krass abgeschreckt und ich habe den damals dann irgendwie als nicht so toll abgespeichert. Ich glaube, ich muss mit dem nochmal eine Chance geben.
Ich muss ja sagen, ich bin so ein kleiner Science-Fiction-Fan von solchen heruntergekommenen Raumschiffen. Ich würde auch gerne mal wieder Pandorum gucken, obwohl ich weiß, dass er echt schlecht ist und an dieser Liste nicht mit drin ist, aber irgendwie.
Da muss ich jetzt mal überlegen, welcher war denn das nochmal? Der Name sagt mir was, aber ich bin.
Mit Dennis Quaid irgendwie, dann ist auch, der verrückt wird und so.
Ach, der ist das. Ja, doch,
ich weiß. Also ganz viele Leute wachen aus dem Kälteschlaf. Ah, Moment, apropos Kälteschlaf. Stehen da auch sehr berühmte Filme drauf?
Na, es ist ja underrated so ein bisschen, also ich glaube nicht, aber.
Ach so, okay. Okay.
Aber wobei, könntest du vielleicht versuchen, also.
Nein, ich sag jetzt nicht Alien.
Also nein, underrated ist der nicht.
Ja, genau.
Also ich kann ja mal ein bisschen hinten anfangen. Also hinten auf 10 ist Palm Springs, den mochte ich ja ganz gerne. Du, glaube ich, nicht so. Auf 9 ist Altered State, der sagt mir jetzt gar nichts tatsächlich. Und dann sind wir wieder bei Coherence, der ist nämlich auf 8. 7 ist The World's End, den sehe ich da auch nicht so ganz, weil der halt für mich schon mehr Komödie ist tatsächlich.
Definitiv.
6 ist, oh, wie hieß der im Deutsch? Hier steht nur der Adjustment Bureau. Ich glaube, der hieß sogar im Deutschen das Büro, oder? Kann das sein? Nee. Wie hieß denn der im Deutschen? Mit Matt Damon. Der ist auch Matt ganz Damon. Gut. Den fand ich auch gut.
Das Büro?
Nee, wie hieß denn der im Deutschen? The Adjustment Bureau. Der Plan, genau. Das war auch so ein kleiner Überraschungshit für mich damals. Ich dachte, der wird doch nichts. Und der war eigentlich ziemlich cool, muss ich wirklich sagen. Mit Emily Blunt und Matt Damon.
Auch von ich muss sagen, ich dachte jetzt auch wirklich Science-Fiction-Filme vor wegen im Weltraum.
Nein, ich glaube, es ist so ein bisschen so, ja, so Low-Fiction und so was. Science geht auch. Platz 3 ist ja wieder richtig High-Science-Fiction, das ist nämlich Dark City. Hast du den eigentlich mal gesehen? Ich habe den letztens vor einem Jahr oder so erst nachgeholt, weil ich den nie gesehen hatte. Und ich wurde mit dem nicht ganz warm, gebe ich ganz ehrlich zu. Dark City ist, glaube ich, auch so ein kleiner Genre-Liebling, so von vor allen Dingen so richtig Hardcore-Science-Fiction-Fans.
Ja, ich google doch die Bilder und ich denke nur eine Person, Alex. Alex hat diesen Film hundertprozentig gesehen.
Ja, wie gesagt, ich habe ihn letztes Jahr nachgeholt. Er ist noch nicht schlecht, absolut nicht. Aber ich glaube, da bin ich dann nicht ganz so das Riesen. Weil der ist schon so richtig High-Concept-Science-Fiction gewesen, meiner Meinung nach. Und Platz 2 ist ein Film, den wir früher sehr, sehr geliebt haben, glaube ich. Schon immer noch. Und zwar von Terry Gilliam mit Bruce Willis und Brad Pitt. 12 Monkeys.
Ich fand den, ja, also ich habe ihn damals bei der auf der VHS hoch und runter geschaut. Ich glaube, jetzt würde ich ihn auch ein bisschen zu, also ich würde ihn nicht so sehr abfeiern, wie ich ihn damals abgefeiert habe, weil ja, oh Gott, der Time Loop, okay, wir haben es verstanden, wir kennen es. Aber er war halt cool. Bisschen anstrengend vielleicht, aber er war cool. Doch, er war definitiv cool. Er ist cool.
Und ich glaube, über Platz 1 haben wir auch schon geredet. Ich glaube, wir haben ihn beide schon mal reingebracht. Ich habe ihn nämlich bei Sneaks reingebracht.
Mhm.
Und du hast ihn, glaube ich, auch schon mal reingebracht. Ich kann dir da leider nicht mehr sagen. Ah, nee, stimmt gar nicht. Entschuldigung. Ich habe ihn reingebracht. Aber du hast ihn auf jeden Fall auch gesehen. Underrated Sci-Fi-Movies, wo man am besten nichts vorher wissen sollte. Und zwar, ich wusste, ich kannte ja noch nicht mal den Film, als ich ihn in der Sneak gesehen habe. Das war ja sogar, ich hatte sogar noch besser. Und zwar Moon.
Mhm.
Das war damals, wie gesagt, wir haben schon drüber geredet, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, in der zweiten Folge drüber geredet, tatsächlich, ich habe gerade nochmal geguckt in unserem Doc, nämlich im Es war einmal vor der Glotze, Part 1 tatsächlich, übrigens, bald steht Part 6, glaube ich, an, nämlich in der übernächsten Folge. Und ich weiß, dass ich ihn damals wirklich mochte, das war meine allererste Sneak, die ich jemals gesehen habe, ich wusste nichts davon, der Film begann und ich so, habe ich noch nie von gehört. Und das war auch super, weil so wie es hier steht, ich glaube, das ist echt so ein Film, der lebt davon, wenn du nichts weißt. Einfach. Wenn du da einfach blind reingehst.
Ich war im Braunschweiger Programmkino dafür drin. Ich habe sogar einen Trailer vorher gesehen. Also ich wusste ungefähr, um was es da ging. Ich bin mit einem Arbeitskollegen da reingegangen, der genauso diese Art von Filme mag. Und wir waren beide begeistert. Ich meine, Sam Rockwell hat da mitgespielt. Er war ja nur fast sich selber. Oder dann mit seinem Roboter-Druiden-Kumpel gesprochen von Kevin Spacey. Und ihr wisst es, wenn ihr mal einen Film Filme so ein bisschen folgt, was ich so immer wieder hier reinbringe. Ich liebe solche Science-Fiction-Filme. So ein bisschen kleiner, dreckiger, ein bisschen dramamäßig drinne. Und so, vielleicht auch so low budget. Das kann man, ich finde es so verrückt, wenn so ein Science-Fiction so, ich glaube jedenfalls, dass es low budget war, für einen Science-Fiction-Film, mit wenig Geld was Großes umsetzen. Einfach mal Mühe geben. Fernab von diesen, ich sag's immer wieder, wir bringen einfach nur ein Franchise raus und so 4 Millionen und die Leute gehen da rein, weil die Leute immer reingehen. Wie wir jetzt auch aktuell wieder gerade im Kino haben, komme ich gleich dazu. Also Moon, definitiv für mich eine, für euch eine Empfehlung von mir.
Ich habe hier gerade was wirklich Witziges gesehen, das dachte ich mir so, das mache ich jetzt für Alex. Weil du uns damals da reingeritten hast, musst du es jetzt auch machen. Was sind denn laut Ranker, laut den Leuten bei Ranker, die 10 besten Valentinstagsfilme?
Also die wirklich am Valentinstag spielen?
Nee, einfach nur, die man sich da, also es ist wahrscheinlich einfach so Liebesfilme oder sowas damit gemeint. Ach so, also wahrscheinlich einmal, okay. Die man sich am Valentinstag angucken kann.
Lea! okay, warte. Einen schaffe ich.
Ja, also bitte. Also einen schaffst du auf jeden Fall. Du kennst wahrscheinlich sogar die meisten davon.
Tatsächlich Liebe.
Ist auf Platz 10, eigentlich ein Film, den ich halt eher bei Weihnachtsfilmen sehe, aber ist okay, ist auf Platz 10.
Nee, der hat schon sehr viel mit Film, Liebe zu tun. Wo die Liebe hinfällt.
Welcher ist denn das?
Keine Ahnung.
Warte mal, es kann sogar sein, weil hier sind halt auch nur die englischen Namen. Die sich mal
jetzt Nein, ach Digga, ich habe irgendwas mit Liebe da irgendwie dahin hingehotzt.
Also du, ich sag mal so, du kennst wahrscheinlich die meisten Filme hier. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, das sind total unbekannte Filme.
Pretty Woman ist doch nicht dabei, oder?
Pretty Woman ist auf Platz 5.
Okay, dann muss ich jetzt über Pretty Woman noch kommen. Alles darunter wäre jetzt einfach ein bisschen fake und zu lang gezogen in der Folge. Dann sage ich noch Crazy Stupid Love.
Ist nicht in den ersten 10. Ist auf Platz 15. Ist auf Platz 15. Aber Ryan Gosling ist auch trotzdem nochmal drin in den Top 10.
Ja, okay, dann La La Land.
Ist nicht drin. Ist keine richtige Rom-Com.
Ja, lassen die Frauen auch nicht.
Ist auch kein richtig romantischer Film, nein.
Ja. Was hat er denn noch gemacht?
Ich glaube, auf den kommst du jetzt nicht. Bei dem habe ich jetzt wirklich vergessen, wie der deutsche Titel ist. Und den habe ich damals, glaube ich, okay, sogar in einer Valentinstag-Folge reingebracht, nämlich der Notebook. Der ist nämlich auf Platz 3. Und ja, wie heißt denn der im Deutschen nochmal? Wie ein einziger Tag, genau. Okay, ich kann mal durchgehen. Also wie gesagt, du kennst die meisten davon trotzdem. Okay, außer 9, A Walk to Remember, der sagt mir nichts. Irgendein Film mit Mandy Moore. Keine Ahnung. Platz 8 ist Ghost. Weil ich den fast schon einfach ein bisschen zu negativ fast schon finde für Valentinstag.
Ich wollte jetzt sagen, ist, ja.
Platz 7 ist E-Mail für dich. Übrigens, Tom Hanks kommt dir nochmal drin vor, auf Platz 1 nämlich. Platz 6 ist Stolz und Vorurteil. Platz 4 ist wieder ein etwas eigentlich tragisches Liebesgeschichte, nämlich Titanic. Platz 3 ist The Notebook, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Platz 2 ist Dirty Dancing. Hm. Und, wie ich schon gesagt habe, Platz 1 ist mit Tom Hanks. Du weißt es vielleicht.
Warte, wie was?
Man trifft sich so an einem gewissen Tag irgendwo. Oben auf einem Gebäude.
Schlaflos in Seattle.
Richtig. Tatsächlich laut der Ranker-User der Valentinstagsfilm Nummer 1.
Ich habe beide nicht gesehen.
Ah, okay. Also ich weiß nicht, für mich war Schlaflos in Seattle einfach so als Kind, der in den 90ern aufgewachsen ist und irgendwie dann in den 80ern geboren ist. Ich weiß nicht, gefühlt kam der doch alle 3 Monate irgendwie an einem Samstag oder Sonntagabend auf RTL oder sonst was. Und ich habe halt damals einfach dann immer alles geguckt, was da so lief. Ne, da kam man dann irgendwie nicht so drum herum. So, das war so ein Film, um den kam man damals irgendwie nicht herum.
Und ich muss heute Team Alex spielen. Haben bei E-Mail für dich auf jeden Fall. Und war es bei dem anderen Film nicht auch so, dass Mac Ryan mitgespielt hat?
Genau, es sind Mac Ryan und Tom Hanks, genau. Ich komme zweimal vor. In beiden
Filmen.
Was?
In beiden Filmen.
In beiden Filmen, ja. Und da gehe ich dann auch wieder mit. Schlaflos in Seattle ist besser als E-Mail für dich, weil, weiß nicht, mit E-Mail für dich, ist nicht, das war nichts für mich.
Ich glaube, E-Mail, bei E-Mail für dich war das, glaube ich, so ein bisschen auch so der Zeitgeist. Ey, es gibt jetzt so eine andere Möglichkeit. Man muss nicht mehr gruselige Briefe schreiben, man kann gruselige E-Mails schreiben. So dieses Medium E-Mail, weißt du, mit ja. C's und so, wow. Ich muss kurz ein Einwand hier machen, weil ich habe jetzt vergessen, eine kurze Pause, wieder zurück zum Anfang mit zuletzt gesehen. Ich muss einen Moment wieder hier mit dir teilen. Ich habe noch kurz mit dir geschrieben, aber ich muss es jetzt nochmal hier loswerden. Ich habe jetzt endlich mal geschafft, das erste Mal mit meiner Tochter ins Kino zu gehen. Es war kein richtiges Kino, es war ein Open-Air-Kino, es war, man konnte umsonst da hingehen, ganz nett, es ist eine schöne Anlage, man hatte Essen, getrunken, sonst was, richtig toller Abend, wurde richtig gut angenommen. Und zwar, ich war auch mit meiner tollen Frau da, das war umso schöner, dass wir als Familie da hin konnten. Und meine Schwägerin, aber die, naja, ist egal. dass wir zu dritt als Familie da gesessen haben und dann den Film Robot Dreams gucken durften.
Ja, den hatte ich ja auch schon mal bei den Filmfellas erwähnt, weil ich zusammen mit meinem Sohn geguckt habe.
Das weiß ich, das konnte ich mich erinnern. Und dann, wo ich das Programm gesehen habe, die anderen Filme liefen erst ab 21 Uhr. Das war Barbie oder Drive. Ich hätte auch wunderbar Drive gucken können, aber wäre eventuell mit einer Dreijährigen ein bisschen
nicht ganz so passend, ja.
Nicht ganz so passend, aber deswegen muss ich dran denken, ich bin drauf gekommen wegen Ryan Gosling. Und bei Barbie auch Ryan Gosling. Ein wunderschöner Moment. Meine Tochter hat da die ganze Zeit auf der Bierbank da gestanden, hat den Film geguckt, Popcorn gegessen. Und als der Film zu Ende war, wollte ihn sie gleich nochmal sehen. Ich dachte auch nicht, dass wir den ganzen Film schaffen, aber die Zeit ging so furchtbar schnell rum. Und was für ein schöner Film das war. Ich muss ihn nochmal ganz sehen, weil Open-Air-mäßig, man unterhält sich ja doch sogar mit den Schwägerinnen. Und ich habe nicht alles mitbekommen. Ich weiß jetzt die Story, um was es geht. Aber was für ein wunderschöner Film das ist.
Ja, also stimme ich absolut zu.
Wie viel Menschlichkeit hat, also der Film geht ohne Dialoge los, das ist ein Hund, ich glaube, es ist Anfang der 90er, ein Hund, der einsam ist, sein Leben daher tristet und sich dann einen Roboter bestellt. Und den baut er zusammen und die werden die besten Freunde und dann, naja, ist so ein bisschen noch Storyline damit drin. Genau, aber so herzlich, der erste Part, ein trauriger Mittelpart und dann so ein dritter Part, dritter Akt, so habe ich es zumindest mitbekommen, wo ich das gesehen habe, der auch so tiefgründig auch ist. So, irgendwie, weißt du, ist es die alte Beziehung oder die neue Beziehung und ach, richtig schön, da ist mir auf zweierlei Arten das Herz aufgegangen. Wollte ich nochmal sagen,
Habe ich ja damals erzählt, dass mein Großer mit dem Film ja wirklich dann mittendrin so plötzlich so ganz, ganz unruhig wurde, weil ihm der Roboter so unfassbar leid getan hat. Da konnte er fast schon den Film nicht weiter gucken.
Wie alt war er da in dem Zeitpunkt?
Ich glaube, 4 müsste er da gewesen sein.
Ja, und diese Szenerie, das war der Part, den ich nicht so mitbekommen habe. Und ich weiß gar nicht, wie meine Tochter den Film so aufgenommen hat, aber sie wollte ihn halt noch mal sehen und eine kleine Karte. Ich glaube, positiv dann, weil der war ja echt. Also ich habe dann geguckt, ich so, hey, irgendwas ist Trauriges passiert. Was ist denn das? Ja, das habe ich dann nachlesen müssen. Die Strandszene natürlich.
Ja, genau.
Ja.
So, ich dachte mir gerade so, weil ich bin hier gerade wieder weiter ein bisschen einfach durch Ranker durchgestolpert. Unser, ey, da wir gerade schon 90er Jahre so ein bisschen mit aufgewachsen sind, und ich meine, du bist das ja genauso wie ich, da nehmen wir uns ja nichts. Was sind denn laut Ranker the biggest movies of the 90s? Die Top 10.
Oh, das ist aber ein weites Feld hier.
Ja, das ist ein wirklich weites Feld. Aber auf 1, 2 kommst du sicherlich.
Ja. Okay, wir machen das so. Ich zähle jetzt 10 Filme auf und davon müssen 5 reinkommen.
Okay, bin ich gespannt.
Oh Gott, das ist echt viel.
Ja, ist es auch.
Was haben die das gemacht? Aber Ranker, muss man sich sagen, die haben so ein bisschen Umschwung. Ich bringe die 2 Klassiker von unseren letzten Folgen mit rein. Ich zähle nur auf. Matrix.
Ist drin auf Platz 7.
Yes. Die Verurteilten.
Ist nicht drin.
Okay, krass. Forrest Gump.
Ist drin auf Platz 2.
Der Soldat James Ryan.
Ist nicht drin.
König der Löwen.
Ist drin auf Platz 5.
Warte. Fight Club.
Ist nicht drin.
Nein, das ist so aus.
Was?
Fight Club ist drinne?
Ist nicht drin.
Okay, 6 Filme.
Du musst halt bedenken, es sind vielleicht nicht unbedingt jetzt auch so, es sind halt die überlebt haben, ne, für viele Leute, einfach so die Filme.
Ja. Schwierig. Braveheart?
Ist nicht drinne, nein.
Nee, der ist zu weihnachtsmäßig, dieser Film.
Welcher denn? Es ist nämlich ein Film Kevin hier drauf, der ist hier sehr weihnachtsmäßig.
Kevin allein zu Hause.
Ist drauf, auf Platz 4.
Ja. Dann noch irgendwas Dramamäßiges.
Also es sind noch zwei, drei dabei, die auf jeden Fall damals zu den absolut teuersten Filmen aller Zeiten gehörten. Drei Filme von denen, sechs, die du noch nicht hast.
Ich muss Waterworld sagen.
Nein, das nicht.
Ich muss es aber sagen. Zu den teuersten Filmen.
Also ich sag mal so, Platz 1, Platz 3 und Platz 8 gehörten damals in den 90ern auf jeden Fall zu den teuersten Filmen.
Hm. Der fünfte Titanic.
Titanic ist auf 8, genau.
Ja,
das heißt, du hast 5 auf jeden Fall hast du geschafft. Und dann gehen wir mal die durch, die sie nicht hattest. Platz 10. Vielleicht, wenn ich die Muße habe und es tue, schneide ich jetzt hier deine beste Impersonisation rein, die du jemals bei den Filmfellers gebracht hast. Nämlich die von Tommy Lee Jones.
Ah, hey.
Platz 10 ist auf der Flucht. Bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht erwartet.
Ja, hätte ich niemals hier reingebracht.
Platz 9, einer deiner heißgeliebtesten Regisseure, einfach weil er immer was Besonderes macht. Und das ist wohl sein bekanntester Film.
Das, The Sixth Sense.
The Sixth Sense, richtig. Platz 8, Titanic hatteste. 7, Matrix hatteste. 6 ist der allererste...
Ja.
Platz 6, der erste vollständig animierte Spielfilm, also computeranimierte Spielfilm.
Toy Story.
Toy Story, richtig. 5, Lion King hatteste. 4, Kevin Reynolds hattest du. Und jetzt fehlen dir eigentlich noch Platz 1 und Platz 3. Und wie gesagt, das sind die anderen beiden, die zu den teuersten Filmen aller Zeiten gehören. Platz 3 hat einen mittlerweile den 7. Film im Kino gebracht, jetzt vor ein paar Wochen. Und hat damals für Kinder den Run auf Dinos ganz groß gemacht.
Oh ja, das ist der Jurassic World, schieß mich tot.
Jurassic Park,
das wollte ich immer sagen. Ja, ja, Jurassic World ist ja jetzt hier der wiederkehrende Reset-World-Gedöns, Alter, ey.
Und auf Platz 1 ist ein zweiter Teil tatsächlich. Und der war damals wirklich wahrscheinlich der teuerste Film der Welt. Damals zu dem Zeitpunkt vorauskam. Mit einem österreichischen Schauspieler. Das ist vielleicht echt, ist der defining 90s Movie hier für die Leute. Ist Terminator 2.
Und ich habe mich richtig gerade so richtig heimelig gefühlt. Zwei Sachen muss jetzt nochmal loswerden. Weil das einfach ja, komm, wir konzentrieren nicht aufs Ranking, sondern wir tauschen uns ja auch kurz
aus. Ja, genau, wir labern einfach wild drauf los.
Ich schaue ja immer drauf los, was im Kino immer so abgeht, beziehungsweise wo die Leute, wie viel Vorstellungen es gibt, beziehungsweise welche Kinosäle relativ gut besetzt sind. So. Und jetzt gehe ich da raus und habe einer meiner Lieblingsfilme jetzt dieses Jahres gehabt. Und ich sehe, dass dieser Film relativ, meines Erachtens natürlich, zu schwach besucht ist. Jetzt kommt Jurassic World Teil 7. Ich weiß es nicht, komme ich auch dazu mal gleich raus hin. Und die Leute rennen da rein. Und man denkt sich so, was wollt ihr denn noch da hören? Also warum, die gehen da nur aus dem Standard da rein, ja, wir gucken uns wieder Dinos an und weiß ich nicht, wie die Leute gestrickt sind. Falls ihr da draußen Jurassic World toll findet und denkt, was laberst du für eine Scheiße? Ja, aber Leute, tut mir leid da draußen, ich kann nicht verstehen, warum ihr diese Filme nochmal guckt. Und was ich nicht verstehe, wenn man kurz aus diesem Serie draußen ist, jetzt bin ich wieder ein alter weißer Mann. Ich komme aus einer Zeit, jetzt wo du die 90er wieder erwähnt hast, es gab immer noch Zahlen bei den Filmen. Na ja, klar, bei Jurassic Park gab es auch die vergessene Welt, aber es gab immer noch Jurassic Park Teil 2, Teil 3, Terminator Teil 2 und dann meinetwegen noch ein Titel. Und was mich jetzt richtig aufregt ist, dass ganz viele Film-Franchises oder Filmreihen die Zahlen weglassen. Mission Impossible tut's noch. Aber die anderen Teile, jetzt ausgenommen James Bond, hat es nie dazu gehört, aber Jurassic World gibt es das, glaube ich, nicht. Da steht keine Zahl.
Nein.
Ich finde es extrem durcheinanderbringend bei, ich finde es bei Spider-Man, muss ich jemand nachdenken, Far From Home, No Way Home. Welches der zweite, welches der dritte? Ich weigere mich, mir das zu merken. Bei Planet der Affen finde ich es komplett durcheinander. Pre-Evolution, Pro-Evolution, Evolution, of the Apes, so, welchen Teil muss ich ins gucken? Ich verstehe es nicht. Weißt du, was ich meine? Das sind ganz viele Filmreihen, ich glaube, da gibt es noch ein paar, mir fallen jetzt nur die spontan ein, die es nicht machen. Klar, es gibt für einfache Leute, wie Fast and Furious, da wird immer noch eine Zahl hinterhergepackt, aber anscheinend gehöre ich zu denen, auch wenn ich da nach Teil Tokyo Drift aufgehört habe. Aber Ich weiß nicht, wie du siehst, ob du das künstlerisch toll findest oder ob es eher egal ist. Ich tippe mal darauf, dass es dir egal ist.
Ja, genau, mir ist es eigentlich eher so egal.
Aber wenn du irgendwo mal die Filmreihe nicht gesehen hast und sagst, okay, du willst mal vielleicht einen gucken. Du hast den ersten gesehen, jetzt willst du den zweiten gucken. Du musst erstmal googeln, um zu sehen, welcher der zweite ist, bevor du den dann losstreamen kannst.
Ja.
Wirklich. Bitte. Vielleicht mache ich mal so eine Instagram-Umfrage bei unseren 1800 Followern.
Gut. Oh, hier. Das ist doch mal. Ja, versuchen wir das mal. Das war schwierig. Ich glaube, das ist wirklich schwierig. Aber egal. Dennis, was sind denn so die Top 10?
Wir haben gerade uns drüber unterhalten, dass ich mir keine Filmtitel mehr merken kann. Und dann kommst du mit sowas. Egal, Top 10. Top 10 immer, okay.
Top 10, also das sind 150, aber ich will die Top 10 von dir wissen. Was sind denn die Top 10 Best Living American Actors? Männlich, also Actors. Aktuell, was die Leute so finden. Was sind die 10 besten lebenden Schauspieler?
Die noch leben?
Ja, lebenden.
Ja, okay, sonst, wenn alle, dann wüsste ich, wer auf Platz 1 kommt. Die noch leben. Mickey Rourke.
Nein, also du musst, glaube ich, hier musst du wirklich auch viel Massenkompatibilität mit einbeziehen, so wie ich das hier sehe. Vor allem bei Platz 1. Und auf 2.
Okay. Und auf 6. Ich mache wieder 10 Tipps. Ich sag trotzdem Mickey Rourke. Nein. So. Ist nicht dabei. Morgan Freeman.
Ist dabei auf Platz 5.
Tom Hanks.
Was? Achso, Tom Hanks. Ja, deswegen Massenkompatibilität Platz 1.
Leonardo DiCaprio.
Ist nicht dabei, überraschenderweise.
Hä? Wie Leonardo DiCaprio ist nicht dabei? Okay, das war eigentlich für mich eine safe Stimme.
Ist auf Platz 14, so wie ich das hier gerade sehe.
Oh Gott, ich würde so gerne meine Liste jetzt hier reinbringen, aber...
Selbst ein Jack Nicholson glaub, ist nur auf Platz 11, um dir schon mal einen vorwegzunehmen. Ist auch nicht in den Top 10.
Okay, dann sage ich aber Al Pacino.
Ist auf Platz 9.
Ja, und Robert De Niro ist auch
drin. Ist nicht drin.
Okay, dann sage ich, Will Smith ist
nicht
drin.
Wie gesagt, das ist jetzt nicht so die Liste, die man hier erwarten würde, bin ich ganz ehrlich.
Okay. Tom Cruise.
Tom Cruise ist nicht in den ersten 10, nein.
Okay, jetzt habe ich noch 2 Stimmen und ich habe 5 schon verschossen. Die noch leben.
Und bei Platz 10 ist der wahrscheinlich dieses noch leben wirklich nur noch nicht mehr so lange. So gemein.
Clint
noch so gemein, das jetzt klingt. Ja, Platz 10 ist Clint Eastwood.
Und Al Pacino, komm schon.
Al Pacino hattest du doch schon.
Ach, verdammte Scheiße. Ach, das ist ja Robert De Niro nachgesagt, genau. Der war nicht mit drin, ja, stimmt's? Genau. Tom Hanks, Tom Cruise.
Wie gesagt,
Morgan Freeman.
Muss sehr auf Massenkompatibilität gehen, vor allem bei den Reihen von denen.
Komm. Masse trifft auf Klasse Samuel L. Jackson.
Ist auf Platz 2.
Ja. Ich hab's geschafft. 5 genannt. Welche fünf
Filme? Also 10 Eastwood, 9 Pacino, 8 Robert Downey Jr., wie gesagt, Massenkompatibilität. Platz 7 Johnny Depp. Platz 6, eigentlich einer, der nie für große Schauspiel stand, aber der halt immer populär
war. Frag mal Amber Heard, ob die das auch so sieht.
Platz 6, wie gesagt, eigentlich einer, der nicht so für große Schauspiel stand früher, aber der mittlerweile einfach viele große Reihen hat, nämlich Keanu Reeves. Platz 4, Tommy Lee Jones. Und Platz 3, einer, der vor allen Dingen 2 absolut ikonische Rollen hatte. Einmal mit einem Hut, nämlich Harrison Ford.
Ja, gut, hätte man drauf kommen können.
Ja, deswegen, also das ist jetzt hier, ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch so viel drüber reden können. Wollen wir noch einmal den Counterpart machen der Frauen?
Der Frauen? Okay.
Meinst du, da kriegst du auch die 5 hin?
Natürlich. Okay, wir machen jetzt wieder 5-5. So, es ist auf jeden Fall Kate Winslet mit dabei.
Kate Winslet ist... Ich sollte dazu sagen, schön, das hätte ich vielleicht bei einem anderen auch dazu sagen sollen. Ach, wahrscheinlich ging deswegen auch Robert De Niro nicht. Haha. Es sind ja Best Living American Actresses. Das macht Kate Winslet, ist deswegen raus. Und Kate Winslet ist ja Neuseeländerin oder was? Ich weiß nicht genau, was sie ist.
Meryl Streep? Oder ist sie Engländerin?
Streep? Meryl Streep auf der Platz 1. Ich glaube, bleib einfach mal bekannten Schauspieler. Ich glaube, hier sind ein paar, sehe ich das gerade so, sehe ich auch denke, ey, die sind aber auch nicht in Amerika geboren, die sind, scheinen ja auch dran zu sein.
Kate Blanchett.
Aber die ist, weil ich sehe nämlich gerade, dass Charlize Theron auf 13 ist. Und deswegen, die ist ja auch nicht in Amerika geboren.
Wollte ich was sagen, okay, ist Afrikanerin.
Genau. Also Kate Blanchett ist nicht unter den Top 10, nein.
Hm. Okay. Aber Charlize Theron anscheinend auch nicht. Dann ist es noch Jodie Foster.
Jodie Foster ist auf der Platz 8.
Jamie Lee Curtis.
Ist nicht unter den Top 10.
Ist nicht dabei.
Ich sag's mal so.
Drew Barrymore.
Ist auch nicht dabei. Es sind sogar witzigerweise vier und alle vier.
Ach, warte. Sigourney Weaver.
Ist auch nicht dabei, nein.
Susan Sarandon? Nee, ist gar nicht dabei sein.
Die ist auf Platz 12. Hm. Nee, 14. 14, schön.
Ja, dann habe ich ja verkackt, habe ich nur zwei genannt. Wer fehlt denn da noch?
So, ich wollte nämlich gerade, ich wollte dir eigentlich vorher einen Tipp geben, aber dann wolltest du unbedingt noch weiter raten. Ich wollte dir sagen, vier Schauspielerinnen sind vor allen Dingen auch durch rote Haare bekannt.
Ja, rote Haare, nee, sag jetzt einfach.
Ich hab verkackt. Okay, 10 ist Julianne Moore, gehört zur Rothaar-Fraktion.
Okay.
9 ist Julia Roberts, gehört auch zur Rothaar-Fraktion.
Julia Roberts.
7 finde ich sehr überraschend, finde ich aber cool. 7 ist Kathy Bates.
Mhm.
6, nächste aus der Rothaar-Fraktion, Amy Adams.
Mhm.
5, würde dich bestimmt sehr freuen, nicht? Anne Hathaway.
Hm. Aber Kathy Bates ist dabei.
4, Natalie Portman, übrigens auch nicht in Amerika geboren.
Ja, also.
3, Sandra Bullock. Und 2, Emma Stone. Also die Liste finde ich jetzt auch ein bisschen weird, muss ich sagen. Meryl Streep auf 1 gehe ich mit, beim Rest, ja, ist ein bisschen sehr...
Ich mag zwar Emma Stone, aber die ist auch nicht so weit vorne.
Ja, okay, Emma Stone hat in den letzten Jahren halt auch schon 2 Oscars gewonnen, ne? So, deswegen, also die ist aber auch sehr oft nominiert. Also deswegen, ich sehe es schon so in den letzten Jahren noch so ein bisschen mit, aber ja. Oh, wenn... Hast du vielleicht irgendwie eine Idee für irgendeine Liste, wo ich jetzt nochmal nachschaue? Ansonsten war das jetzt einfach mal ein Experiment, was wir gemacht haben, was man vielleicht auch nicht nochmal machen muss, aber das kann man dann einfach nochmal da sehen.
Ich kann jetzt natürlich coole Listen erstellen, aber ich weiß mir selber ja nur schwer, so beste europäische Filme oder...
Okay, ich komme mit dieser Suchfunktion. Ich habe mich ja hier nur so durchgeklickt, deswegen bin ich halt hier mit der Suchfunktion ein bisschen überfordert. Warum sind da jetzt keine Filme?
Ja, wir können es auch einfach sein lassen und eine kurze Aufnahme gehabt haben.
Ja, finde ich, ist eine gute. Wie gesagt, das war halt hier eine kleine Lückenfüller-Episode, weil wir einfach mal irgendwie mal wieder eine Folge brauchten. Und ich würde halt sagen, wir müssen halt noch gucken, wie wir es mit der zweiten Folge des Turniers machen. Aber die werdet ihr auch noch zu hören bekommen. Irgendwie finden wir da schon eine Lösung. Ansonsten war das hier einfach ein kleiner wilder Ritt durch irgendwelche Themen, die wir vorher selbst nicht wussten.
Und Themen, die wir mit reingebracht haben. Themen, die auf uns, auf unseren Herzen lagen. So ging es mir zum Beispiel.
Ja.
Tja. Und vielleicht kriegen ja Alex und ich irgendwie demnächst so eine kleine, per Post so eine kleine mysteriöse schwarze Karte, wo wir dann irgendwie ja in so einen verlassenen Hinterhof hingehen müssen und da wird so ein Mechanismus durchgeführt, wo unser Gehirn gelöscht wird, nur damit wir diese Aufnahme wieder neu machen können, wo wir nicht wissen, was da los ist. Aber du musst dein Gehirn auch immer löschen. Es ist halt so ein, wie heißt der Film nochmal?
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ja, vergiss mal nicht.
Ja.
Da habe ich witzigerweise vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal geguckt und da ist mir wieder aufgefallen, wie viele bekannte Leute damit spielen. Das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ich habe jetzt nur Kate Winslet und Jim Carrey im Kopf.
Ja genau, dann spielt da noch ein junger Mark Ruffalo mit, dann noch ein Elijah Wood, dann noch Kirsten Dunst. Wie, die hatte ich alle überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass die da auch alle mitspielen.
Hm. Kirsten Dunst? Warum ist sie nicht in der Liste?
Ja, bei ihr finde ich es ja, ich habe es ja glaube ich schon mal gesagt, ich bin gar nicht so ein großer Fan von ihr tatsächlich. Aber ich glaube auch, dass sie eigentlich ein relativ gutes Standing hat. Hast du eigentlich irgendeinen Film jetzt im Kino, jetzt wo nachdem du 28 Years Later gesehen hast, auf den du dich so richtig freust?
Also ja, also ich gehe generell viel ins Kino. Ich überlege ja jetzt noch in Formel 1, Formel 1 zu gehen. Ich glaube, das wird vielleicht ein cooler.
Ja, ich glaube auch, das ist so ein reiner Kinofilm, ne? Also den sollte man sich im Kino angucken.
Das Ding. Dann, ich bin zwar kein Superman-Fan, aber vielleicht mal den, aber ich glaube, der ist ein bisschen zu vollgestopft mit anderen
genau Charakteren. Genau, das ist meine große, große Angst bei dem Film. So wirken die Trailer halt einfach.
Viel zu viele Leute bei Man of Steel, war das Man of Steel?
Ja, da war es halt nur Alt 1, ne? Also das war, da hat es nur Sword zugesehen, auch wenn es natürlich groß war.
Und es hat ihn halt auf sich bezogen, auf Superman, seine Charakter, also...
Ja, Ich bin ja auch ein Verfechter von Man of Steel. Ich finde nach wie vor Man of Steel ist unterbewerteter Film.
Ich finde einer der besten, also für mich persönlichen Highlight-Filme. Underrated ja. aller Filme. Aha, da haben wir es wieder. Ansonsten, worauf ich mich freue, vielleicht immer Jux und Dollerei auf Fantastic Four reinzugehen. Den letzten habe ich boykottiert und in der Vorhand noch irgendwie mal geguckt, weil das die Anfänge von Superheldenfilmen war mit, oh, wie hieß denn, Jessica Alba. Oh Gott, eine genau. furchtbar schlechtere Schauspielerin. Eine
apropos ganz furchtbar schlechte Schauspielerin. Apropos der, weil du gerade den Film, den alten Fantastic Four Filme erwähnst, der Dr. Doom aus dem Film, der ist ja jetzt letztens gestorben, der ja. Julian McMahon.
Leider, leider. Eine ganz große Serie, Nip/Tuck war es ja gewesen. Nip/Tuck war ja damals so.
Genau, und Charmed war er auch dabei für unseren anderen Filmfäller. Deswegen, also der hatte so, war so ein Fernsehgesicht, kann man fast schon eher sagen. Der hat, glaube ich, eher weniger Filme mitgespielt eigentlich.
Er hat noch bei diesem Film mitgespielt, wo diese gruseligen Leute auf einmal vor der Tür stehen mit der weißen Maske. The Visitors oder sonst was.
Strangers? Nee, doch.
Ja, Strangers irgendwie nicht. Sowas dann.
Ja. Irgendwie sowas, ja.
So eine Art Funny Games. Und was kommt noch im Kino? Vielleicht mal ganz spontan irgendwie in eine Nachtvorstellung reingehen. Die Stephen King-Verfilmung The Walk. Obwohl mir der Trailer schon voll viel verrät, aber es ist, glaube ich, so ein richtiger Popcorn-Film. Ja, und generell kommen ein, zwei vielleicht interessante Gruselfilme rein. Dieser eine Gruselfilm, wo diese ganze Schulklasse da verschwindet. Ist der ganz cool mit hier.
Ja. Ich habe dann auch so, ich wünschte, ich könnte viel öfter ins Kino gehen. Aber mittlerweile ist ja auch in dem Kaff, in dem ich wohne, auch das Kino abgebrannt. Also selbst dann müsste ich hier immer in die größeren Städte ausweichen.
Komm zu mir. Wieso gibt es denn Filme, für die du dich dann auf die Reise machen würdest?
Ach, es gibt sicherlich einige. Also bin ich ja immer relativ offen. Ich gucke mir eigentlich auch relativ viel an. Na dann, wenn wir Zeit haben, gehen wir ins Kino.
Yes.
Und dasselbe sollte auch für euch gelten. Wenn ihr Zeit habt, geht ins Kino.
Definitiv. Geht ins Kino. Essen und Trinken auch dort. Unterstützt die Kinos, eure örtlichen Kinos.
Außer ihr. Und wie wir auch mittlerweile gelernt haben, es gibt auch Quizze im Kino. Die machen auch Spaß. Da kann man auch hingehen.
Da waren wir mit einem Gastfeller da und der hat seine Arbeit auch gut gemacht. Durch ihn haben wir auch viele Punkte.
Ein legendärer Transformers-Pull. Kann man nur sagen, und das, obwohl er den Film nie gesehen hat.
Das war echt cool. Schreibt nach einer Wiederholung. Wenn es soweit ist, werden wir uns bei euch melden. An dieser Stelle sage ich dann, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt bisher nicht durchgehalten. Wir haben euch wahnsinnig lieb. Startet schön in den Sommer hinein oder erlebt den Sommer toll. Und au revoir aus dem Murphy's Egg.
Auch ich kann mich dem nur anschließen. Vielen Dank und macht's gut.
Filmfellers, 3 Jahrzehnte vor der Glotze.